Ist dir das schon mal passiert, dass du in einen Raum kommst, von dem du weißt, da wohnt jemand Bestimmtes und du stellst fest, tatsächlich, seine Gegenwart wird hier total sichtbar. Sein Geschmack kommt rüber, die Bilder, die da hängen, das ist typisch dieser Mensch. Vielleicht auch die Dekoration oder wenn man in so einen Single-Haushalt geht, dann gibt es wahrscheinlich gar keine Dekoration. Man merkt einfach, wer wohnt da. Und je besser man diesen Menschen kennt, desto mehr stellt man fest, ja, tatsächlich, ich spüre so richtig, hier, das ist er. Das nennt man oft die Gegenwart von jemandem spüren. Und wir haben gerade gehört, wie Gottes Gegenwart irgendwo hinkommt. Und zwar nicht nur spürbar, sondern sogar sichtbar und hörbar. Und diese Gegenwart Gottes, sie ist so groß, so wunderbar, so großartig, aber auch so furchtbar, dass die Priester, die ja eigentlich in diesen Tempel hineingehen sollen, um zu dienen, das nicht tun können, weil die Herrlichkeit Gottes da ist. Und sie müssen warten, bis sich das wieder alles beruhigt hat. Was für eine Gegenwart. Und darüber wollen wir uns heute Gedanken machen. Wir sind in der Predigtreihe unterwegs und wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass Jesus zum Vater ging und es gut ist. Und warum? Weil er König, Priester und Prophet ist. Das heißt, er herrscht, er spricht durch sein Wort und durch den Geist Gottes in unser Leben hinein und führt uns zu der Erkenntnis, wo Sünde ist, da braucht es auch Buße. Das heißt, Umkehr, zu sagen, so will ich nicht mehr leben, sondern ich will von nun an das tun, was Gott will. Und er ist auch Priester, und zwar hohe Priester. Das heißt, er hat für unsere Sünden bezahlt, und zwar einmal und für immer. Das heißt, wir brauchen nicht immer wieder Angst zu haben, wenn wir sündigen, jetzt muss wieder Blut vergossen werden, sondern Jesu Blut ist genug. Und wir können zu ihm kommen und da eben um Vergebung bitten und sagen, wir haben gesündigt, vergib. Und Jesus sagt, mein Blut ist für dich vergossen. Das heißt, er ist beim Vater und er übt diese drei Ämter aus und er sendet jemanden. Der Heilige Geist kommt und das ist das Pfingstereignis und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Und ich lese euch die aus Apostelgeschichte 2 die ersten drei Verse vor. Dort heißt es, und als der Tag des Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Ein Text, den wir wahrscheinlich schon oft gehört haben, kennen und bestimmt auch uns oft Gedanken gemacht haben, wie sah das wohl aus? Hatten die Zungen über dem Kopf? Es gibt ja so Bilder, wo ein Feuer Zunge über dem Kopf ist. Jeder stellt sich irgendwas vor, wie sah das wohl aus? Eins ist auf jeden Fall sicher, es ist so laut, dass die Menschen um sie herum alle hören, dass da irgendwas los ist und laufen zusammen, um zu sehen, was dort geschehen ist. Und das, was da geschehen ist, das ist übrigens eine Erfüllung des Alten Testaments. Und in dieser Predigt versuche ich auch ein bisschen den Bogen zu spannen. All die Predigten, die wir schon hatten, ich werde die nicht nochmal wiederholen, sondern einfach die Etappen mit euch durchgehen. Denn was hier geschieht, was Daniel gelesen hat, im Tempel geschehen ist, das begann noch früher. Und zwar, als Gott die Israeliten aus Ägypten befreit. Und er sagt, ich befreie euch, aber nicht einfach, damit ihr frei seid, sondern ich befreie euch zu einem Dienst. Zu einem Dienst an mir, dass ihr ein königliches Priestergeschlecht werdet. Das heißt, er befreit sie zu einem Dienst. Und sie gehen los und sie gehen durch die Wüste. Und das Erste, was geschieht, sie kommen an einen Berg und die Gegenwart Gottes, so wie es hier beschrieben, kommt auf diesen Berg. Und es gibt Lärm, Tosenden wie hier, Wind, die Wolke Gottes kommt, ein Feuer kommt. Das sind alles Bilder dafür, die Herrlichkeit Gottes kommt herab und die Menschen können es hören und sehen und erleben. Und das Interessante ist bei dieser Begegnung auf dem Berg, wie die Menschen reagieren, wie das Volk reagiert, sie haben große Angst. Sie haben so große Angst, dass sie zu Mose gehen und sagen, Mose, Mose, geh du dahin. Wenn wir uns diesem Berg nahen, werden wir sterben. Das ist ganz gewiss. Und tatsächlich wäre es so gewesen, denn es steht dort, als Gott kommt, in diesem Augenblick auf dem Berg, ist er nicht irgendein Feuer. Er ist ein verzehrendes Feuer. Das heißt, wer sich ihm naht, der wird verbrennen. Das ist genauso wie, wenn ich in ein brennendes Haus reinlaufen will, ich werde verbrennen. Das ist unausweichlich. Das sind die Konsequenzen. Und so heißt es dort, ein verzehrendes Feuer. Und sie können nicht Gott nahen. Es ist unmöglich. Aber Gott kommt ja nicht von ungefähr. Er zeigt sich ja nicht nur, um zu sagen, Edge, Badge, ihr könnt mich zwar sehen, aber ihr könnt euch mir nicht nahen. Sondern Gott will tatsächlich Gemeinschaft mit den Menschen haben. Und er sagt, ich bin gekommen, um euch zu zeigen und zu geben, was nötig ist, damit ihr in meine Gegenwart kommt. Und so beginnen diese Menschen etwas zu bauen, was Gott Mose gezeigt hat. Und er sagt, baut mir eine Stiftshütte, ein Zelt oder wie man das auch nennt, ein Ort der Begegnung. Also baut einen Ort, wo ich euch begegnen kann. Und Gott beschreibt, Mose sieht ganz deutlich, wie er das alles bauen muss. Denn das ist ein Bild auf etwas. Und so baut er und all die Dinge, wie die Stiftshütte gebaut wird. Ihr könnt euch das in 2. Mose ab 35. Auf jeden Fall in 2. Mose könnt ihr euch das durchlesen, wie die Stiftshütte gebaut wird. Und sie wird beschrieben und mit vielerlei Dingen wird sie gebaut. Mit Gold, mit Edelsteinen, mit den schönsten Stoffen, die es damals gab. Und die Menschen tragen alles zusammen. Und es wird nach genau dem Muster und nach genau den Maßen gebaut, die Gott gegeben hat. Und es gibt einen Vorhof, das heißt ein Hof, wo gewisse Dinge stehen. Und es gibt ein Zelt. Und in diesem Zelt gibt es ein Heiligtum oder ein Allerheiligstes. Und dort stellen sie etwas Bestimmtes hin. Und zwar ein Kasten, die Bundeslade, wo die 10 Gebote reinkommen, die Mose gegeben hat. Und all diese Dinge beschreibt Gott und sagt, das müsst ihr tun, damit ihr mir nahen könnt. Und übrigens, für die, die vielleicht 2. und 3. Buch Mose gelesen haben und gesagt haben, Mann, ist das trocken. Das ist wahr, aber das Spannende ist, wenn wir Mose 2 und 3 lesen, die beiden Bücher, können wir schon das Evangelium sehen. Denn im Buch 2 beschreibt Mose, es braucht einen Ort. Einen Ort, wo Gott dir begegnen kann. Anders geht's nicht. Und Jesus wird sagen, ich bin dieser Ort. In mir kannst du Gott begegnen. Und im 3. Buch Mose beschreibt Mose, nachdem sie diese Stiftshütte, diesen Ort gebaut haben, was alles nötig ist, damit sie dann vor Gott treten können. Zum Beispiel, warum es nötig ist, zu opfern. Warum es nötig ist, dass die Menschen Buße tun. Also kommen, opfern und sagen, das, was ich getan habe, das will ich nicht mehr tun von nun an, sondern Gott sagt du mir, was ich tun soll. Und all diese Dinge letztendlich beschreibt er. Und Jesus kommt auf diese Erde und er sagt, ich bin der Ort und ich sage euch, wie ihr euch Gott nahen könnt. Das heißt, all das, was dort beschrieben wird, das ist nur ein Bild letztendlich. Gott zeigt und gibt ihnen etwas, dass sie sagen, ihr müsst verstehen, wenn Jesus irgendwann mal kommt, wenn er dann sagt, ich bin der Ort der Begegnung, dass ihr versteht, ach so, so wie es damals war, braucht es einen Ort. Und dass er sagt, nur durch mich könnt ihr kommen. Und all diese Dinge werden im 3. Buch Mose beschrieben. Und auch dort, als dann dieses Zelt eingeweiht wird, Mose betet und die Herrlichkeit Gottes kommt herab. Und dort wird das Gleiche beschrieben, wie was Daniel gerade gelesen hat. Die Herrlichkeit Gottes, die Wolke kommt herab und nachts ist es eine Feuersäule. Und die Herrlichkeit Gottes ist so groß, dass die Priester nicht reingehen können. Sie können nicht reingehen für eine Weile. So wunderbar und herrlich ist diese Herrlichkeit. Und Gott sagt, ich bin gekommen in eure Mitte, damit ich bei euch bin. Und wenn ihr loszieht, dann gehe ich mit euch. Die Herrlichkeit Gottes ist gekommen. Und am Berg war er ein verzehrendes Feuer. Du kannst mir nicht nahen, hieß es dort. Und an diesem Ort der Begegnung sagt er, ich bin immer noch ein Feuer. Aber für dich bin ich kein verzehrendes Feuer mehr, denn ich habe dir einen Weg bereitet, wie du kommen kannst. Deswegen übrigens auch die drei Ämter, die wir uns letztes Mal angeguckt haben. König, ein König, der für Gerechtigkeit sorgt und Gott tut das. Ein Priester, der kommt und sagt, ich bin das Bindeglied zwischen Gott und dir. Und Jesus sagt, genau das bin ich. Und der Prophet, der sagt, du hast gesündigt, du hast falsch gehandelt, du hast nach deinen eigenen Prinzipien gelebt und ich sage dir, damit musst du aufhören, lebe nach Gottes Prinzipien. Und ich bin dieses Zelt der Begegnung. Ist das nicht herrlich? Und Gott sagt, und das hat auch Daniel gelesen, und solange ihr das tut, was ich euch sage, und zwar sündigen, werdet ihr alle. Also wer von euch hat heute noch nicht gesündigt? Hände hoch. Ich wollte schon dich steinigen. Nein, Spaß. Wir sündigen alle. Jeder von uns, immer wieder aufs Neue. Deswegen müssen wir auch immer wieder vors Kreuz kommen und das darbringen. Und so sagt er, ihr werdet immer wieder sündigen. Ich weiß das. Aber ich habe euch einen Ort und einen Weg bereitet. Und wenn ihr das tut, dann wird meine Gegenwart unter euch sein. Aber das Volk hört irgendwann mal auf. Sie sündigen, wie bisher auch, aber sie hören damit auf, Opfer zu bringen, vor Gott zu kommen und zu sagen, das, was ich getan habe, das tut mir leid. Und Gott warnt sie sehr, sehr lange, Jahrhunderte. Und irgendwann sagt er, okay, jetzt ist das Maß voll und er schickt sie in die Verbannung, das heißt in die Gefangenschaft und nach 70 Jahren erst können sie wieder zurückkommen. Und sie kommen zurück, der Tempel, also die Begegnungsstätte, ist zerstört. Und das, was sie tun, sie bauen diesen Tempel wieder auf und sie weinen. Denn den Tempel, den sie bauen, er ist mickrig im Vergleich zu dem Tempel Salomos. Der Tempel Salomos, das war gigantisch, wunderschön. Und dieser kleine, mickrige Tempel, nachdem sie zurückkommen aus der Gefangenschaft, ist so klein, dass die sich noch erinnern können, wie der echte Tempel aussah, sie weinen. Und worüber sie noch mehr weinen ist, all das, was wir bei der Stiftshütte erleben, diese Gegenwart Gottes durch Feuer und Rauch oder die Gegenwart Gottes beim Tempel, als es eingeweiht ist, das geschieht beim Tempel, bei diesem zweiten Tempel nicht. Also sie weinen diesen Tempel ein, aber die Gegenwart Gottes in diesem Ausmaß kommt nicht. Und sie kommt aus zwei Gründen nicht. Der erste Grund ist, weil Gott sagt, ich werde nicht mehr in einem Tempel wohnen, der von Menschenhand gebaut ist. Ich werde nicht mehr in einem menschlichen Haus wohnen, aber ich werde kommen und ich werde in einem Haus wohnen, nur das ist eben nicht von euch gebaut. Ich selbst werde mir ein Haus bauen. Und der zweite Grund ist, und auch dafür hat Gott ganz bewusst gesorgt, er sagt, ich kann nur kommen, wo diese Bundeslade, also wo die 10 Gebote liegen. Denn diese 10 Gebote, die symbolisierten, dass Menschen jeden Tag immer wieder sündigen. Und dass es ein Maßstab ist, den sie nicht erfüllen. Gott sagt, so müsstest du sein, um zu mir zu kommen. Und das schaffst du nicht. Und diese Bundeslade, sie hatte einen Deckel. Und auf diesen Deckel hat einmal im Jahr der Hohepriester ist gekommen, er hat ein Opfer gebracht und hat Blut auf diesen Deckel besprengt, so heißt das im Luther. Und das war ein Bild für etwas. Von unten schreit die Gerechtigkeit. Ihr habt alle Fehler gemacht, ihr habt alle gesündigt und ihr könnt nicht zu Gott kommen. Aber der Hohepriester sagt, Gott hat uns einen Weg gezeigt. Eigentlich heißt es, der Sündelohn ist der Tod. Das heißt, jeder, der falsch gehandelt hat, jeder, der sich gegen Gott gestellt hat, er musste sterben. Und dieses Blut, das da auf diesem Deckel besprengt wird, das ist ein Bild dafür, jemand ist stellvertretend für dich gestorben. Also von unten schreit die Gerechtigkeit und von oben heißt es, dafür ist gesühnt worden. Das heißt, die Schuld, die du hattest, dafür wurde bezahlt. Aber es war eben nur ein Bild auf etwas, was kommen wird. Und deswegen sagt Gott, ich werde nicht mehr darin wohnen und ich gebe euch diese Bundeslade nicht mehr zurück, damit ihr versteht, dass das nur ein Bild war. Also die Herrlichkeit Gottes ist nicht mehr in diesem Tempel. Und als Jesus dann irgendwann kommt und mit seinen Jüngern durch diesen Tempel geht und Petrus sagt, Jesus, schau dir mal diesen Tempel an. Schau dir mal diese Steine an. Schau dir mal, wie herrlich dieser Tempel ist. Ist der nicht großartig? Und sie sind richtig begeistert. Und Jesus sagt, reiß diesen Tempel ab, also zerstört diesen Tempel und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Und das stößt diesen Juden ziemlich sauer auf. Die sind ziemlich stolz auf diesen Tempel. Obwohl die Herrlichkeit Gottes nicht dort wohnt. Und als Jesus das sagt, das ist übrigens eines der Gründe, warum sie ihn töten. Das ist einer der Gründe, warum sie später, als sie Gericht über ihn üben, sagen, er hat gesagt, er will diesen Tempel zerstören. Aber Johannes, er erklärt uns, was Jesus damit gemeint hat. Er sagt, als Jesus das sagte, sprach er nicht von diesem Tempel, der aus Steinen gebaut ist, sondern er sprach von sich selbst, von seinem Leib. Er sagte, zerstört ihn und in 3 Tagen baue ich ihn wieder auf. Tötet mich und in 3 Tagen werde ich wieder auferstehen. Das heißt, Jesus sagt, ich bin eigentlich der echte Tempel. All das, was ihr erlebt habt, all das, was im Alten Testament steht, das waren alles Bilder auf mich. Denn in mir ist die Herrlichkeit Gottes unter euch gekommen. Ihr braucht keinen Tempel. Ihr braucht auch nicht keine Bundeslade. Ja, ihr braucht nicht mal mehr Opfer, denn ich bin dieses Opfer. Und als Jesus stirbt und nach 3 Tagen aufersteht, dann erfüllt sich dieses Wort und hier beginnt oder hier legt Gott das Fundament seines Tempels, des neuen Hauses. Und zwar nicht eines aus Stein, sondern einen lebendigen Tempel. Und ratet mal, was die Bibel noch über den Tempel sagt. Oder was die Bibel über die Gemeinde sagt, also über dich und über mich. Die Gemeinde sagt, wir, jeder Einzelne von uns und jeder, der in der Gemeinde Gottes ist, das heißt, der Jesus Christus als Sohn Gottes erkannt hat, der tatsächlich erkannt hat, ich bin Sünder und ich brauche das Kreuz. Er ist der Leib Christi. Also er ist, so sagt es Korinther, der Tempel Gottes. Paulus spricht immer wieder zu den Korinthern und sagt, ihr seid der Tempel Gottes. Und warum kann er das sagen? Weil im Tempel Gottes braucht es die Herrlichkeit Gottes und es braucht diese Bundeslade oder dieses Schrein des Gesetzes und das Gesühntsein. Und die Bibel beschreibt es so, dass sie sagt, Paulus schreibt das, eure Herzen sind nun besprengt. Aber womit? Mit Jesu Blut. Deswegen heißt es, Jesus Christus für dich gestorben und Gottes Gerechtigkeit, das kannst du nicht erfüllen. Du müsstest eigentlich sterben, aber wenn du an dieses Blut glaubst, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann ist das sein Blut bedeckt, diesen Sühnedeckel, so heißt das auch. Also für etwas bezahlen. Und darum kann Gottes Gegenwart nun in den lebendigen Tempel einziehen. Das heißt, diesen Tempel, von dem Gott sagte, ich werde nicht mehr in einem steinernen Tempel leben, sondern ich werde in einem viel, viel herrlicheren Tempel leben. Das bist du und ich, das sind wir als Gemeinde. Und deswegen war es auch so wichtig zu verstehen, dass Jesus Hohepriester ist. Denn wer wohnt in uns? Wer ist in uns, hat in uns Wohnung genommen? Es ist Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Er ist der Hohepriester, der in uns wohnt durch den Heiligen Geist und der Tag für Tag sagt, für seine Sünden ist bezahlt. Jeder, der das glaubt, für seine Sünden ist bezahlt. Das ist übrigens auch der Grund und die einzige Möglichkeit, warum der Geist Gottes Wohnung nehmen kann. Ich lese mit euch nochmal den Text, diesmal aber bis Vers 4. Also Apostelgeschichte 2, die ersten vier Verse. Und als der Tag des Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Die Herrlichkeit Gottes kommt mit etwas, was man hört und fühlt. Und dann, und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. So wie die Gegenwart Gottes in diesem Feuer sichtbar wurde, aber sie hat eben nur in diesem einen Tempel Platz genommen. Hier heißt es, auf jedem von ihnen. Und das ist das Bild für, jeder von euch ist nun der Tempel Gottes. In jedem von euch, die ihr das glaubt, wohnt der Heilige Geist und durch den Heiligen Geist Jesus Christus, unser Hohepriester. Und darum in Vers 4, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Und hier geschieht etwas Einmaliges. Denn vorher, wenn die Gegenwart Gottes in diesem Tempel Platz nahm, das heißt nicht, dass das Volk, also die Israeliten, den Geist Gottes hatten. Das hatten nur manche von ihnen. David als König, die Propheten hatten den Geist Gottes, die Priester hatten den Geist Gottes, aber er kam und er konnte auch gehen. Deswegen betet zum Beispiel David, als er sündigt und sagt, Herr, bitte nimm deinen Geist nicht von mir, denn er ist nicht versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ich bitte euch, den Lernvers für heute einzublenden. Er drückt auf wunderbare Art und Weise das aus, was hier geschieht. In Epheser 1, Vers 13 lesen wir, in ihm, also in Jesus Christus, auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, das ist das Evangelium, das ist das Wort Gottes, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Warum der Verheißung? Denn im Alten Testament hieß es immer wieder, ich werde euch ein neues Herz geben. Ich werde euch einen Geist, neuen Geist geben. Ich werde bei euch wohnen, ich werde mitten unter euch wohnen. Und hier geschieht genau das. Der Geist Gottes nimmt Wohnung und das Schöne ist, er versiegelt. Denn warum nimmt der Geist Gottes Raum in uns und Platz in uns und Wohnung in uns? Weil für meine und deine Schuld gesühnt ist. Das heißt, der Sühnedeckel, wo der Maßstab Gottes schreit, die Gerechtigkeit schreit, Jesus sagt, ich habe es für dich erfüllt. Ich habe dafür bezahlt. Und dieses Blut, das brauchst du nicht Jahr für Jahr zu bringen, sondern einmal und für immer. Denn dieses Opfer reicht aus, weil Jesus ein vollkommenes Opfer ist. Deswegen übrigens sollten damals die Opfertiere ohne Fehler sein. Sie durften nicht irgendwie lahmen oder hässlich sein, weil es sollte ein Bild auf Perfektion sein. Und Jesus ist dieses perfekte Opfer. Das heißt, der Geist Gottes wird in dir wohnen, nicht weil du und nicht gehen, nicht weil du nicht mehr sündigst. Denn wenn wir ehrlich sind, jeder von uns sündigt jeden Tag. Und da, wo Sünde ist, dann kann Gottes Herrlichkeit eigentlich nicht sein. Aber deswegen 2. Buch Mose und 3. Buch Mose, es gibt einen Ort und das ist in Jesus Christus. Und es gibt einen Weg und das ist durch das Kreuz. Und wenn das zusammenkommt, dann können wir versiegelt werden mit dem Heiligen Geist. Und das geschieht hier an Pfingsten, wo der Geist Gottes kommt und er begabt und befähigt sie. Kennst du diesen Jesus? Glaubst du, dass er für deine Schuld gestorben ist? Glaubst du, dass du Sünder bist? Wenn ja, dann nimmt der Geist Gottes in dir Wohnung und damit Jesus Christus. Und das Herrliche ist, der Geist Gottes befähigt die Jünger. Er gibt ihnen Kraft. Und zwar, was? Zeugen zu sein in aller Welt. Das heißt, Jesus Christus sagt, ich werde euch einen Tröster, einen Beistand, den Heiligen Geist senden und er wird euch leiten in alle Wahrheit. Er wird euch zu echten Zeugen machen. Du bist ein echter Zeuge. Du bist jemand, der versiegelt ist. Das heißt, das ist ein Bild für erkauft. Das ist ein Bild für, es gibt kein Zurück mehr. Und vor allen Dingen, erinnert ihr euch noch dran, als ich gesagt habe, die Herrlichkeit Gottes war so groß, dass sogar die Diener nicht reingehen konnten, die Priester nicht reingehen konnten. Denn die Herrlichkeit Gottes strahlte aus. Es heißt auch von Mose, jedes Mal, wenn er zu Gott kam in die Gegenwart, dann strahlte sein Gesicht so hell, weil er die Herrlichkeit Gottes ausstrahlte. Und deswegen sind wir sein Tempel. Denn es heißt ja von uns, dass wir hingehen sollen und wir sollen Licht sein. Das können wir nur sein, und das ist ein Bild auf das Alte Testament, wenn wir die Herrlichkeit Jesu Christi ausstrahlen. Und die kannst du nur ausstrahlen, wenn Christus in dir wohnt. Das heißt, wenn du in einer Situation bist, wo du dich vielleicht unfair behandelt fühlst oder vielleicht sogar dich jemand tatsächlich unfair behandelt, dann strahlst du was aus? Jesus Christus. So hoffe ich. Du kannst das, weil er in dir wohnt. Und die Menschen erleben das und sehen das und stellen fest, wie kann das sein? Wie kann dieser Mensch so handeln, obwohl er eigentlich menschlich gesehen müsste er ganz anders jetzt drauf sein? Und das ist übrigens der Grund, warum die meisten Menschen, die meisten Christen, wisst ihr, wann am meisten und am größten strahlen? Wenn es in ihrem Leben am dunkelsten ist. Wenn es in ihrem Leben am schwersten ist. Denn solange es mir gut geht, ich unterscheide mich nicht so großartig von meinen Freunden, von meinen Nachbarn. Ich bin freundlich, sie sind freundlich. Ich bin hilfsbereit und sie sind es auch. Aber wenn es ihnen schlecht geht und mir schlecht geht, dann wird unsere wahre Natur sichtbar. Dann strahlen wir, so hoffe ich, Jesus Christus aus. Darum hat er in uns Wohnung genommen. Die Herrlichkeit Gottes strahlt in dir. Die Herrlichkeit Gottes hat in dir Raum genommen. Aber ist es wirklich sichtbar? Manchmal ist es bei mir nicht sichtbar. Aber das hat nichts damit zu tun, dass der Geist Gottes nicht in mir ist, sondern dass ich in dem Augenblick so handle und so denke, wie ich es sonst auch getan hätte. Aber Paulus sagt, der Geist Gottes, er verändert euer Herz und er verändert euer Denken. Es kann gar nicht anders sein, wenn der Geist Gottes in uns ist, wird er uns Stück für Stück verändern und wir werden das ausstrahlen, was wie Jesus ist. Denn der Geist Gottes, er ist zu einem Zweck gegeben, damit wir Christus ähnlicher werden und ihn bezeugen. Ist das für dich eine gute Nachricht oder ist es für dich eher eine herausfordernde und vielleicht eine stressige Nachricht? Denn es bedeutet ja eigentlich, oh, ich soll Licht sein und vielleicht bist du es in deinem Umfeld nicht. Und ich kann dir sagen, es geht gar nicht um dich. Es geht gar nicht darum, wie kann ich das schaffen? Es geht eigentlich darum, dass wir ins Gebet gehen und sagen, Jesus Christus, du wohnst in mir. Du hast gesagt, nur durch mich könnt ihr, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und so bitte ich dich, gib mir die Weisheit, gib mir die Kraft, deine Herrlichkeit auszustrahlen. Und diese Herrlichkeit, die Jesu, sie muss in unserem Leben immer wieder neu präsent werden. Deswegen übrigens lesen wir das Wort Gottes. Wo können wir besser sehen, wie Jesus ist, als in seinem Wort? Und der Geist Gottes, der in uns wohnt, er bestätigt unserem Geist, das ist wahr. So ist Jesus Christus. Das ist seine Herrlichkeit. Und das sollen alle Menschen sehen. Und übrigens, das ist der einzige Weg, wie Menschen an den Punkt gebracht werden können, dass sie sagen, diesen Jesus will ich kennenlernen. Keine Argumente, keine Logik, keine guten und überredenden Worte können Leben hervorbringen. Nur der Geist Gottes kann Leben hervorbringen. Und Jesus sagt, Wir sollen Zeugen sein. Nur durch unser Lebenszeugnis werden Menschen das sehen. So wie wir heute auch das Zeugnis gesehen haben und gehört haben, wie Gott in deinem Leben gewirkt hat. Das sollen die Menschen sehen. Sie sollen sehen, nicht, dass wir Anwälte sind, sondern dass wir Zeugen sind. Nicht, dass wir sie überzeugen wollen mit irgendwelchen Argumenten, sondern mit der Herrlichkeit Gottes, die in unserem Leben ausstrahlt. Und deswegen möchte ich dich herausfordern, wenn du jetzt in die Woche hineingehst, dass du diese Herrlichkeit ausstrahlst. Dass du liest, wie Jesus war und hingehst und sogar deinen Feind liebst. Auch wenn jeder andere sagt, bist du denn verrückt? Deine Freunde, die liebst du, aber deinen Feind, er hasst dich und du hast ihn zurück. Nein, die Herrlichkeit Gottes sagt, sogar die Feinde. Und so hat Jesus alles besiegt, durch Liebe und Demut. Und damit möchte ich schließen. Geh in diese Woche mit Gottes Liebe, mit seiner Demut und du wirst seine Herrlichkeit ausstrahlen. Amen.